Hier ist Jura Mental. Das ist euer Podcast, liebe Jurastudierende, wenn ihr mental stark durchs Studium kommen wollt. Und das ist gerade bei Jura keine einfache Aufgabe. Die ungewohnte Denkweise, die schwierige Vorbereitung, die harten Examen, das ist wirklich eine Höchstleistung. Da seid ihr mental voll gefragt. Und in diesem Podcast lernt ihr Instrumente und Dinge kennen, von denen ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr sie trainieren könnt. Und ihr werdet damit besser durchs Studium kommen. Viel Spaß und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura Mental. Das ist euer Podcast für mehr mentale Stärke im Jurastudium. Ja, und diesmal wieder in voller Besetzung. Hallo, liebe Mareike.
Hallo, Stefan. Hallo, Oliver.
Ja, hallo, Oliver.
Ja, hallo, ihr beiden.
Genau, wir als Dreierteam. Und das ist ja, wie ich finde, eine tolle Gelegenheit, nachdem wir jetzt einige Folgen rund um das Thema mentale Fertigkeiten, dem Schwerpunkt von Oliver, ja mal so gehört haben, uns darüber in dieser Runde auszutauschen und mal so zu hören, wie das so vielleicht in einem Jurastudium alles untergebracht werden kann. Denn das ist ja schon, wie ich fand, ein Programm, das nicht so von ganz alleine funktioniert, sondern Übung braucht. Und Mareike, so zum Start vielleicht, es ging ja um das Thema Stress. Wie ist denn das heute in deinem Job als Anwältin? Hast du da eigentlich auch viel Stress oder ist das weniger geworden?
Ich würde jetzt gerne sagen, das ist ganz entspannt. Nein, das ist, ich will gar nicht werten, ob es mehr oder weniger ist. Es ist auch Stress. Es ist sicher manchmal anderer Stress als im Studium. Aber auch der macht es einem nicht immer einfach, mit ihm klarzukommen.
Okay. Also und ich meine, das ist ja eigentlich, man könnte sagen, ist ein Plädoyer für diese Fertigkeiten. Stimmt. Denn je eher man damit anfängt zu trainieren, umso besser kann man sie auch später gebrauchen, Oliver. Oder es ist doch was, was man fürs ganze Leben gebrauchen kann, nicht nur fürs Jurastudium.
Ja, du, da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Ja, das ist, ich mag es ja immer wiederholen, es sind so Kernkompetenzen, wohl dem, der oder die sie kann. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, nichts tun zu trainieren als Antwort auf unser automatisches Innenleben, das ist gleich in vielerlei Hinsicht wunderbar. Also ich bin absolut dabei, das wäre ganz gut, sich selber immer wieder dran zu erinnern. Ich muss gestehen, ich bin ja auch nur ein Mensch, also einfach so aus Lust und Laune trainiert man es nicht, sondern nur, wenn man es sich vornimmt, bewusst auf dem Schirm hat und dann muss man versuchen, das umzusetzen.
Also du meinst, es müsste schon so einen gewissen Leidensdruck geben, damit man so anfängt damit, oder was meinst du?
Das wäre ehrlich gesagt typisch Mensch. Schöner wäre es natürlich, wenn man Lust hat, sowas zu probieren und sich anzueignen, ohne allzu großen Leidensdruck. Aber das sind, glaube ich, eher die kleinere Zahl der Menschen, die das so macht. Die meisten, die fangen dann an, wenn es wirklich wehtut oder wenn es ja sehr, sehr eng wird im Leben und dann versuchen wir dann eben recht schnell uns das anzueignen, wo die Bedingungen allerdings natürlich deutlich schwieriger sind.
Ja, Mareike, und das ist gleich mal direkt eine Frage an dich, weil ich habe jetzt von einigen Jurastudierenden so die Rückmeldung bekommen, hört sich ja alles ganz gut an, aber ehrlicherweise ist es echt schwer dafür, die Zeit zu finden. Ist das echt so, dass man da so ja zeitlich eng getaktet und eingebunden ist in dem Studium?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Masse des Lernstoffs ist groß. Dann kommt die Frage dazu, macht man vielleicht gerade noch ein Repetitorium? Also bereitet man sich quasi in so echten Lerngruppen darauf vor, also in Unterrichten auf das Examen oder die Examina? Dann kommt der Umstand dazu, dass ja auch einige der Studierenden nebenbei arbeiten, also da noch Geld verdienen müssen. Dann versucht man alle, das ist so ein bisschen das, was man übrigens gepredigt bekommt, schlaf genug, iss ordentlich, mach auch noch Sport. Und dann ist so ein Tag schon ganz schön dünn. Es ist oft so, dass man sich in der Vorbereitung auch in Lerngruppen, in Kleingruppen trifft und miteinander lernt. Das heißt, auch da gilt es, sich dann abzusprechen, Zeiten zu finden, ob jetzt in der Bibliothek oder an anderen Orten. Und ja, dann ist der Tag auch begrenzt und die Stunden sind genauso wie jetzt in unserem heutigen Arbeitsleben knapp bemessen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann denkt, oh nee, ernsthaft, ich kann nicht noch etwas unterbringen. Und auch dafür braucht es aus meiner Sicht Routinen, um das irgendwie gut zu integrieren.
Der dritte Teil in diesem Podcast, also nachdem wir dann die mentalen Fertigkeiten so in zwei weiteren Folgen, glaube ich, durchhaben, wird sich ja um dieses Thema so Gewohnheiten, Zeitmanagement und so Lernstrategien auch befassen oder sich da damit beschäftigen. Aber Oliver, vielleicht jetzt an dich mal so als Psychologin, als Therapeutin die Frage, wie schafft man das, ja, im Grunde genommen so ein Training unterzubringen, wenn die innere Stimme sagt, nee, das kann ich nicht, das, die Zeit kann ich mir nicht nehmen und so weiter. Was kann man da so den Studierenden empfehlen?
Naja, ich fand eben gerade das, was Mareike gesagt hat, ich hatte so ein Lächeln im Gesicht, weil ich habe gedacht, das ist ja das Plädoyer schlechthin für das, was wir gerade jetzt die letzten beiden Folgen angefangen haben vorzustellen. Denn auch mir ging es mal so in meiner Ausbildungszeit, damals in einem psychiatrischen Klinikum, wo man viele Dinge erlebt, es viel zu tun gibt, viele Dinge zu erleben gilt, die man nicht erleben will, der Tag ist lang, dass so Dinge, die von denen man weiß, das tut mir gut, wenn die aber zu zeitintensiv sind, dann kriegt man sie irgendwie nicht unter. Also der Tag ist sowieso schon voll und lang und Kraft und Energie sind irgendwann begrenzt. Und deshalb sind so Dinge, die, wo ich sage, okay, da wo es um meine Gedanken- und Gefühlswelt geht und alles das, was der Körper dann macht, wenn ich da einen guten Umgang finde und dafür noch nicht mal Zeit brauche, sondern Zeit einspare, das ist ein großartiges Vorgehen. Und das ist im Grunde das, was ja so eine unserer Kernfertigkeiten ist, zu sagen, Mensch, an welchen Stellen lasse ich Zeit, Kraft, Nerven und Energie einfach liegen? Ich sage jetzt mal nur, weil wir Menschen sind. Und wenn ich diese Triggerpunkte, von denen wir oft gesprochen haben, wenn ich dort in eine andere Haltung gehen kann, dann spare ich alle diese Dinge ein. Ich erspare mir zusätzlichen Stress, zusätzliche Belastungen, zusätzliches Unwohlsein und ich spare sogar Zeit, sollte ich Situationen kennen, wo ich mich manchmal gedanklich verzettel, mich selber verrückt mache, zu ausgiebig hinterfrage und. Also das ist eine schöne Sache, die eigentlich sehr, sehr gut dazu passt. Tatsächlich, das, was ich dafür zumindest brauche, ist, ich muss mir das vornehmen, ich muss sagen, ich achte auf Dinge und dann versuche ich, diese Haltung zu üben und zu trainieren. Aber jedes Mal, wenn es funktioniert, spare ich etwas ein. Und das ist wirklich eine super Geschichte.
Okay, also die Motivation ist, dass dieses Zeitinvest, was ich für das Training natürlich brauche, sich um ein Vielfaches, ja, man könnte sagen, amortisiert, ja, wenn wir mal in der Investitionsrechnung bleiben. Ich investiere Zeit und hole es wieder raus.
Naja, also wir haben natürlich Techniken, du hast ja auch mit Mareike Techniken vorgestellt, da muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen, mich hinsetzen und das tun. Ne? Und auch das Aufmerksamkeitstraining, was ja in meinen Bereich gehört, kostet mich 10 Minuten täglich. Das ist richtig. Allerdings so eine Kernkompetenz wie losgelöste Achtsamkeit, wie wir sie genannt haben, die ist tatsächlich eine Technik, da brauche ich eigentlich gar keine Zeit in der Anwendung. Ich muss nur im richtigen Moment für wenige Sekunden, und damit meine ich wirklich sprichwörtlich wenige Sekunden, in diese Haltung gehen, eine neue Entscheidung treffen und mein Vorgehen verändern. Und das ist wirklich etwas, das übe ich im Vorübergehen sozusagen, vorausgesetzt, ich nehme mir das vor und stolper über die vielen Momente, wo ich das benutzen kann.
Okay, also das heißt, die Podcast-Folgen anhören, das kann man ja irgendwie zwischendurch machen. Mareike, trotz deines Stresses schaffst du es ja auch immer noch Podcast hören. Du hörst ja nicht nur jetzt Jura Mental, weil du dabei bist, sondern auch noch an. Wie machst du das? Oder gibt es so Tageszeiten, wo das dann besonders gut geeignet ist?
Ja, also es gibt für mich Wege, die gut passen. Das heißt, die Wahrheit ist, vom Kindergarten zum Büro ist ein guter Weg. Das sind so 20 Minuten, der funktioniert ganz gut. Und ich versuche mir selbst Zeit zu nehmen, jedenfalls 1 bis 2 Mal die Woche joggen zu gehen oder so etwas. Da geht es gut dabei. Ja, und ansonsten so Dinge wie Meal Prep und Essen vorbereiten, Brotdosen morgens früh packen, das finde ich geht schon ganz gut. Ehrlicher, also das muss man auch sagen, ich bin so, dass ich versuche immer ganz, ganz viele Sachen miteinander zu vereinbaren, damit keine Zeit verloren geht. Ja, das ist auch die Wahrheit und deswegen mache ich das dann gerne in den Zeiten.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an Studium, was waren da so gute Zeitpunkte, wo man also ja sich einfach nur was anhören konnte?
Ich glaube auch, der Sport ist eine gute Variante. Und für mich war auch der Weg in die Bibliothek zum Lernen, also in der Bahn oder auf dem Fahrrad, sage ich natürlich jetzt hier nicht so. Also auf dem Fahrrad, das sind schon gute Varianten, wo das immer ganz gut funktioniert hat, ja. Damals gab es natürlich keine Podcasts, aber da man in der Bahn eben ein Buch gelesen. Das gab es ja auch ja noch.
Und heute kann man hören, ja.
Ja, genau.
Die ist ja die erste Übung, die Oliver ja eben genannt hatte, dieses Aufmerksamkeitstraining, das ist ja eine Hördatei, das dauert so 11-12 Minuten. Wir haben dazu einen Link in den Shownotes ja gemacht und auf unserem Google Drive das abgelegt. Und es ist ja so, da finde ich eigentlich die besondere Schwierigkeit, dass wenn man damit anfängt, also ich mir zumindest noch nicht vorstellen konnte, dass es wirklich einen Effekt hat und dazu musste ich das erstmal einige Zeit so durchziehen. Und das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Sport, oder Mareike?
Genau, das ist, glaube ich, immer das Thema, dass man es erstmal machen muss und dass man es durchhalten muss, weil man die ersten Tage immer glaubt, naja, ob ich die 15 Minuten jetzt aufwende oder nicht. Also das wird nichts bringen und dann ist es ja noch ein viel weniger großer Aufwand am Ende und man kann sich nicht vorstellen, dass es wirklich etwas bringt, aber das ist so, wie bei Sport, wie bei allen solchen Dingen. Übrigens, putzen, Wohnung putzen finde ich auch super, gerade im Studium. Dafür geht der Podcast auch perfekt.
Ja, sehr gut. Und Oliver, wir haben ja so zwei zentrale Themen jetzt bei den mentalen Fertigkeiten, die beides, kann man sagen, wahnsinnig gut so funktionieren, wenn es um das Thema Stress und Angst geht, also um den Umgang mit eher schwierigen inneren Zuständen, Gefühlen, Gedanken, Impulsen und so weiter. Und was würdest du jetzt sagen, ist es besser mit dieser Aufmerksamkeitsübung, also mit dem Hörtraining anzufangen oder erstmal sich diese Fähigkeit losgelöste Achtsamkeit oder diese Übung, das Instrument anzueignen?
Ach, ich würde sagen, also also sagen wir es anders. In einer perfekten Welt würde ich sagen, okay, mit dem Aufmerksamkeitstraining, da fängt man an, weil das halt eine gewisse Zeit braucht, um so einen Übungseffekt zu kriegen. Oder sagen wir es kann eine gewisse Zeit brauchen, um einen Übungseffekt zu kriegen. Deshalb wäre das natürlich günstig. Bevor jemand jetzt aber gar nichts macht und sagt, Mensch, hier nochmal wieder 10 Minuten, das ist nichts für mich, dann kann man auch direkt mit diesem Prinzip losgelöst achtsam anfangen zu experimentieren. Das ist etwas, wenn man da einen guten Zugang hat und das gut funktioniert, dann ist das halt wirklich die Technik, die fast gar keine Zeit braucht, die niemand mehr ansieht, niemand merkt es und die ist unglaublich machtvoll in den Momenten, in denen ich mich sehr, sehr unwohl fühle und wenn ich dort günstig einwirken möchte. Dann würde ich einfach damit probieren und mal gucken, ob es klappt.
Okay, das heißt, da kann man auch schneller bei sich einen Effekt feststellen, oder? Dass es funktioniert.
Also wir bauen das ja so auf, nicht ganz ohne Grund, wenn ich das verstanden habe, worum es geht. Und wenn ich dann in dem Moment, der für mich ein passender Moment ist, in so eine losgelöst achtsame Haltung wechsle, in der Lage bin, meine Trigger wahrzunehmen, ohne darauf zu reagieren, dann habe ich die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Wie gehe ich denn jetzt mit denen um? Das heißt, ich kann bestimmen, was bekommt jetzt meine Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn ich mich dann anderen Dingen wieder zuwende, dann bin ich von ungünstigen Wegen in dem Moment wieder günstig abgebogen, so könnte man sagen. Und das ist natürlich etwas, sollte jemand das kennen, dass man sich manchmal verzettelt oder sich selber verrückt macht oder sich in Frage stellt oder sowas. Wenn ich solche Situationen kenne, die habe ich in dem Moment gestoppt. Und das kann sehr, sehr viel Zeit sparen. Das kann mir helfen, gut in den Schlaf zu finden. Das kann mir eine Menge, wie gesagt, tatsächlich Stress in meinem Körper ersparen. Also das ist wirklich eine mächtige Geschichte und hat viel, viel Mehrwert.
Ja, da hast du ja, finde ich, auch nochmal eben diesen Kerngedanken der ganzen mentalen Fertigkeiten, des metakognitiven Programms, könnte man sagen, so zusammengefasst. Es geht also darum, auf diese Innenzustände, die es in uns gibt, die einfach da sind, einfach anders zu reagieren. Und losgelöste Achtsamkeit war ja mal im Prinzip die Strategie, mit Nichtstun zu reagieren.
Ja, genau. Also dahinter steckt natürlich die Idee, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn, wie funktioniert unser automatisches Innenleben. Und natürlich haben wir als Menschen, ich ehrlich gesagt auch, den Wunsch, dass wir direkt Einfluss nehmen wollen. Also natürlich möchten wir für die Herausforderungen, die uns bevorstehen, hilfreiche Gedanken erleben. Wir möchten entsprechendes positives Gefühl haben. Wir möchten uns voller Energie und Tatendrang fühlen. Aber das ist leider nicht immer das, wie unser Innenleben funktioniert. Denn gerade in solchen schwierigen Zeiten ist es typisch Mensch, dass wir eher mal zweifeln, dass wir ängstlich sind, besorgt sind, manchmal auch frustriert sind, ärgerlich sind, all diese ganzen Dinge. Und das hinzunehmen und zu sagen, okay, ich kann darauf Einfluss nehmen auf eine vielleicht kontraintuitive Art und Weise, indem ich in eine annehmende Haltung wechsle, weiß, okay, so funktionieren wir alle. Vielen Dank, liebes Gehirn. Aber du kümmerst dich am besten selbst drum. Ich kümmere mich um meine wichtigen Dinge im Leben. Das ist der Schlüssel eigentlich. Und das ist nicht das, was wir alle im ersten Moment ganz automatisch tun, sondern das ist etwas, das müssen wir als Menschen interessanterweise üben. Und dann kann das aber, wie gesagt, kann sehr, sehr gut funktionieren. Selbst in wirklich, ich wollte gerade sagen, in grottenschlechten Momenten oder in grottenschlechten Zeiten. Auch wenn das jetzt vielleicht so simpel klingt. Aber manchmal brauchen schwierige Momente wirklich einfache Lösungen. Jedenfalls psychologisch.
Ja, Mareike, das fand ich ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich das so kennengelernt hatte. Ich hatte ja jetzt einen kleinen Vorsprung zu dir in der Zusammenarbeit mit Oliver, aber ich bin ja auch mal so als totaler Laie damit in Berührung gekommen. Es ist wirklich gegen diese Intuition, oder? Wenn man so Stress hat, versucht man diesen Stress irgendwie zu bekämpfen und loszuwerden.
Ganz genau. Und dass es so einfach gehen kann, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sehe ich genauso wie du.
Ja, ich habe das ehrlicherweise jetzt zum Beispiel mal, also ab und zu schlafe ich auch mal schlecht, einfach mal so trainiert, diese Gedanken dann einfach mal so laufen zu lassen. Und das hat echt unglaublich gut funktioniert. Also da gar nicht drauf einzusteigen, sondern einfach das zuzulassen, dass da durch mein Gehirn da jetzt irgendwelche Gedanken fließen. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig gemacht habe, Oliver, das musste mich da sofort korrigieren. Wir wollen hier nichts Falsches sagen, aber dann eben einfach mal es geschafft hat, durch Nichtstun auch in so eine Art Abstand zu kommen.
Genau, und nicht gleich wieder Stress und Druck reinzubringen. Ja,
ja, oder sich damit zu beschäftigen, damit den Gedanken auseinanderzusetzen oder so.
Naja, das ist, wenn ich da kurz einhaken sehr, darf. Ne? Ich habe gerade, naja, manchmal sind ja automatische Gedanken ganz gut. Ich hatte gerade nochmal so das Bild von so einem Feuer, was tatsächlich von alleine ausgeht, wenn wir nicht Öl ins Feuer gießen oder nicht Holz nachlegen. Und so ist das mit Gedanken und Emotionen auch. Also wenn wir nicht auf eine bestimmte Art auf die reagieren, dann ist das ein Feuer, was manchmal, wenn es auftaucht, sehr, sehr groß sein kann, aber das brennt langsam runter und dann geht es aus. Das macht unser Gehirn einfach so. Und wenn wir aber anfangen, mit der Brechstange da irgendwie löschen zu wollen, das funktioniert nicht gut, weil das ist tatsächlich dann eher so ein Öl ins Feuer gießen. Weil die Lernprozesse, die dann in unserem Kopf ablaufen, ungünstig sind. Und das ist nicht das, was wir wollen.
Woran erkenne ich, ob ich dann doch löschen muss oder ob es von alleine ausgeht? Ich gucke einfach mal.
Naja, also Gedanken und Emotionen, das, was die von uns brauchen, Mareike, das ist tatsächlich, sie müssen da sein dürfen. Mhm. Und dann prüft unser Gehirn sehr genau, was machen wir denn jetzt damit? Und prüft sehr, sehr genau, ist das, wie wir mit diesen Gedanken und Emotionen umgehen, ein Signal dafür, dass diese jetzt wichtig und bedeutsam sind oder nicht. Und da ist das Prinzip ist sehr einfach, wenn wir auf Gedanken und Emotionen so reagieren, dass wir uns mit denen gedanklich auseinandersetzen, dass wir vielleicht einen besonderen Aufmerksamkeitsfokus kriegen oder besondere Dinge tun als Reaktion darauf, dann ist das das ganz klare Signal, dass diese Teile unseres Innenlebens wichtig und bedeutsam sind. Dann werden die aufdringlich, bleiben bestehen, tauchen häufiger auf, etc. Die andere Variante wäre, wenn wir einfach Gedanken und Emotionen wahrnehmen, uns zurücklehnen können und zu sagen, hoppla, vielen Dank, liebes Gehirn, musst du dich selber darum kümmern, ich habe zu tun und ich wende mich ab, dann entsteht ein ganz anderer Lernprozess. Das bedeutet für unser Gehirn, okay, die Botschaft ist angekommen, das interessiert ihn oder sie gerade überhaupt nicht, dann kann es ja nicht so wichtig sein und dann klingt es wieder ab, selbst dann, wenn wir recht emotional sind, dann läuft das aus. Und das ist so, sind so Grundprinzipien, da können wir uns drauf verlassen. Nur wenn ich jetzt so klug daherrede, ehrlich gesagt, die Umsetzung und das Benutzen dieser Grundprinzipien, das ist dann eben, je intensiver das Ganze ist, desto schwieriger ist es. Ich selber, ehrlich gesagt, ich wollte gerade sagen, hoffentlich erzählt es keiner weiter, aber habe selber ich kenne auch eine gehörige Portion von Prüfungsangst im Studium tatsächlich. Also es gab Zeiten, da ging es mir wirklich schlecht damit, da kannte ich diese Dinge alle noch nicht und hätte das wirklich wahnsinnig gut gebrauchen können. Wobei ich ehrlich sagen muss, ein prüfungsängstlicher Mensch wäre ich dann trotzdem geblieben. Allerdings deutlich erträglicher vermutlich.
Und die Prüfungsangst hätte wahrscheinlich so ein bisschen den Einfluss auf dein Verhalten, auf dein Denken, auf dein Fühlen wahrscheinlich verloren.
Auf jeden Fall wäre der Effekt längst nicht so stark gewesen. Also es gibt wirklich so Momente, wo ich mich da gedanklich so drin verloren habe, da war nichts mehr mit Lernen möglich. Ich habe meine Familie genervt und gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich gehe in diese Prüfung nicht rein. Und also rückblickend betrachtet, was für ein Unfug. Wie kann man sich das Leben denn schwer machen? Aber wie gesagt, Menschen bleiben wir alle. Jeder hat seine Übungsfelder und außerdem braucht man ein gewisses Wissen und die Vorgehensweisen und denen muss man so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben und das dann einfach anfangen zu üben.
Oliver, könnte man sagen, dass es also mit diesen Techniken und Fertigkeiten, die wir jetzt hier über die Folgen angesprochen haben, gelingen kann, eine andere Haltung zu meinen Gedanken und Gefühlen einzunehmen?
Also so ist es zu verstehen, ja. Also im Grunde ist so dieses, das, was wir so automatisches Innenleben nennen, das ist eigentlich so ein, wie so ein innerer Berater oder eine Beraterin, die es gut meint. Auch wenn das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist, dieses Berater, Beraterin, die es gut meint, aber das Grundprinzip ist immer so, ja. Und unser Gehirn scheint seine Eigenheiten zu haben, lieber zu vorsichtig als zu leichtsinnig zum Beispiel zu sein, lieber tausendmal zu ängstlich eben als einmal was Leichtsinniges zu tun oder so und macht manchmal ein bisschen extreme Dinge in unserer Gedanken- und Gefühlswelt. Das gehört zu uns einfach dazu. Aber trotzdem ist es immer eigentlich ein gut gemeintes Prinzip, was uns eigentlich helfen soll, durchs Leben zu kommen. Nur, dass wir entscheiden müssen, wo gehe ich mit und wo lasse ich es halt eben ins Leere laufen, im Idealfall. Und dann passt sich diese innere Stimme über die Zeit uns an, wenn wir das gut machen und mit einer gewissen Geduld und einer Kontinuität machen. Klingt wieder sehr leicht, ist tatsächlich im Alltag ganz schön fummelig, manchmal, zugegebenermaßen.
Genau, aber eine andere Haltung einzunehmen, Mareike, das hatten wir ja auch rund um das Thema Werte, wenn man sich so die Fragen stellt, was ist eigentlich wichtig, wie will ich sein? Und das kann man interessanterweise auch gegenüber seinem Innenleben tun. So.
Genau, und mit ein bisschen Übung geht das ganz gut und irgendwann funktioniert es dann ganz automatisch.
Ja. Nun ist dieser Prozess des Übens ja noch nicht abgeschlossen und wir werden in den nächsten Folgen, ich glaube, wir machen noch zwei dazu, Oliver, so einige Übungen noch vorstellen. Aber im Kern, glaube ich, haben wir es jetzt schon in den letzten Folgen gemacht. Also das eine ist, die Haltung zu seinem Innenleben zu verändern und das andere zum Beispiel mit diesem Aufmerksamkeitstraining über unseren Hörsinn, das war einfach eine Hörübung von rund 12 Minuten, ja, zu lernen, unsere Aufmerksamkeit bewusst lenken zu können. Und dadurch ja den Einfluss von Angst, Stress und anderen unangenehmen Gedanken und Gefühlen zu reduzieren, ohne dass sie verschwinden.
Genau, also ich war eben auch tatsächlich nochmal beeindruckt, als Mareike so erzählt hat, was eigentlich das Studium alles so bedeutet. Ich habe es mir ja tatsächlich auch immer stressig vorgestellt, aber es sind so viele Dinge, die sie genannt hat, meine Güte, ja. Also das, ehrlich gesagt, das ist schon stressig beim Zuhören. Und naja, und dann ist sowas, dann sind solche vermeintlich einfachen Dinge, ja, fokussiert sein, Aufmerksamkeit bewusst steuern und so, das ist natürlich in so einem Alltag viel herausfordernder, als man sich das vorstellt. Und an der Stelle ist so ein kontinuierliches Umsetzen von Prinzipien allein tatsächlich das ist halt tatsächlich ein Übungsfeld.
Super. Vielen Dank. Ja, großartig, dass wir oder ihr beide das nochmal so gut eingeordnet habt. Einmal von der wissenschaftlichen Seite von dir, Oliver, und von dir, Mareike, vor dem Hintergrund dieses Studiums. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das nochmal so einen Anschluss gibt, sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen. Und jede Minute, die ihr das eher trainiert und könnt, spart euch viele Minuten Stress und unangenehme Dinge in dem Studium. Vielen Dank an euch beide und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch.
Ich danke euch auch.
Tschüss.
Tschüss. Das war unser Podcast Jura Mental. Der Podcast ist Teil eines größeren Trainingsprogramms. Dazu gehört noch eine WhatsApp-Gruppe. Den Link findet ihr in den Shownotes und weitere Trainingsinhalte. Dieses Training wird immer kostenlos für euch bleiben. Deswegen teilt den Podcast mit allen, die davon profitieren können und kommt in die WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich, euch dort mal persönlich kennenzulernen.